Heimritt, Freisprechung, Einzug in die neue Zunftherberge. Sitte war es damals, dass Neuvermählte 4 Wochen nach der Hochzeit ihren auswärts wohnenden Eltern einen Besuch, und zwar zu Pferd, abstatteten. Und nicht Peter noch sein junges Weib waren die Leute, solch altes Herkommen unbeachtet zu lassen. Früh morgens waren sie vom Laubhäuser Hof weggeritten, hinaus gegen die benachbarte, bergumgrenzte Hochebene, wo zwischen Wiesen und Getreidefeldern bald das heimatliche Dorf des Agathle dem Blick sich zeigte. Bei den ersten einzeln stehenden Häusern angekommen, gab die junge stattliche Bäuerin ihrem reich aufgestreusten Pferd einen leichten Schlag. Peter legte die Sporen an und in raschem Trabe, das weithin Band und Halstuch flatterten, ritten sie durch das Dorf, um vor dem Storchenbauernhause Halt zu machen. Die Mutter war freudig überrascht, aus der Küche gerannt, wo sie in Erwartung ihrer Kinder mit Küchlebacken beschäftigt war, und der Vater, der vom Kammerfenster aus gegen die Hochstraße hin die Kommenden bereits von Ferne erblickt hatte, stand schon zum freudigen Empfang vor dem Hause bereit. »Doch wir wollen diesmal nicht in das Haus und in die Stube eintreten, in welcher die junge Frau vor den Augen der Mutter und Geschwister ihrem bunt gemalten Lieddeckelkorb mit den Geschenken auskramt, während der Vater noch unten beim Schwiegersohn steht, die Gäule und das neue Reitzeug bewundert und mit Kenneraugen schätzt. Der Heimritt schließt für unser junges Paar die Flitterwochen. Das Leben des Ehestands beginnt. Seine Freuden, die kleinen und großen Leiden folgen im Wechsel aufeinander, so wie die Jahre kommen und vergehen. Auch für Hieronymus haben die Freuden und Leiden des Lehrlingsstandes gewechselt und sind vorübergegangen. Er stand jetzt daran, freigesprochen zu werden. Als Gewerbe, außer jenen, welche man zu den freien Künsten zählte, umschlang damals noch ein fester und wohlgegliederter Zunftverband. Die Satzungen und Vorschriften einer Zunft waren verbindlich für Meister und Gesellen. Mochten an einem Ort auch nur ein einziger Meister wohnen, wie der Fassmaler in Hüfingen, so hatte dieser dennoch in allem, was das Gewerbe betraf und dessen Betriebsförmlichkeiten, den Obermeister des Gaues oder Bezirkes als nächsten Vorgesetzten zu betrachten. Alle Streitigkeiten innerhalb der Zunft, auch solche zwischen Meister und Geselle, wurden von Handwerksamte vor offener Lade verhandelt und entschieden. Es kam vor, dass wichtige Fragen auch weiter sogar bis vor den Kaiser gebracht wurden. Kein Meister durfte einen anderen, einen Gesellen abspannen oder einen ohne ordentlichen Abschied fortgelaufenen einstellen. Gefiel einem Gesellen die Arbeit nicht, so konnte er nach 14 Tagen die Werkstatt wieder verlassen, ebenso konnte in dieser Zeit der Meister seinen Arbeiter fortschicken. War jedoch gehalten, demselben den bedungenen Lohn auszubezahlen, im Übrigen fand beiderseits 14-tägig Aufkündigung statt. Ein Geselle von schlechter Aufführung ward gescholten und von der ganzen Zunft in die Acht erklärt. Das heißt, er konnte und durfte von keinem Meister mehr in Arbeit genommen werden. Von Herberg zu Herberg verbreitet sich über seinen Leumund, und es blieb dem Bescholtenen nichts übrig, als vor versammelter Zunft sich förmlich zu waschen, zu rechtfertigen oder Abbitte zu tun. Aber auch ein Meister konnte gescholten werden, was namentlich dann geschah, wenn er seinem untergebenen Lohn und Kost schmälerte. Ein bescholtener Meister wurde auf ein halbes, zuweilen ein ganzes Jahr gemieden. Das heißt, es durfte während dieser Zeit kein Geselle Arbeit bei ihm nehmen. Kam ein Meister unverschuldet in Armut, so erhielt er Unterstützung aus der Lade. An seinem Lehrorte war Hieronymus begreiflich nie vergönnt, Förmlichkeiten und Feierlichkeiten seiner Zunft aus eigener Anschauung kennenzulernen. Er war in diesem Stück auf mündliche Belehrung durch seinen Meister angewiesen, und seine Freisprechung konnte von keinen besonderen Umständlichkeiten begleitet sein. Ein Begriff aber von der Würde und Bemessenheit, welche bei feierlichen Auftritten einer Zunft herrschten, konnte der junge Mann gleich nach jenem Akte erhalten, denn gerade um jene Zeit hielt das ehrsame Metzgerhandwerk zu Hüfing seinen Einzug in die neu gewählte Herberge. An einem Montag vormittags um 11 setzte sich der vom Hause des Zunftmeisters ausgehende Zug in Bewegung. Er war folgendermaßen geordnet. Die Spitze bildete eine spielende Musikbande unter Leitung des städtischen Musikpräzeptors. Unmittelbar dahinter folgte der Zunftmeister, ältester Sohn in stattlicher Kleidung, den schön gezierten, vom Gesellen Hieronymus eigens zum Feste renovierten Zunftschild tragend. Nach diesem sah man zwei junge, weißgeschürzte Metzgergesellen, welche die blumenbegrenzte Lade trugen, worin nebst den Dokumenten und Schriften die Insignie der Zunft, ein kleines vergoldetes Haumesser, liegt. Hierauf war zu sehen des Ladenmeisters jüngster Sohn, auf dem Kopfe die Zierde des Festes, eine Bratwurst, 40 Schuh in der Länge und entsprechend dick, vergleichbar fast der eherne Schlange, jedem mit neuer Lebenskraft erfüllend, der einen Blick auf sie warf. Den Schluss machte die ehrsame Meisterschaft paarweise daherschreitend unter Vorschrift des Zunft- und Lademeisters. Nachdem bei großem Zulauf und Neugierigen der Zug am Wirtshaus zum Goldenen Kreuz angelangt wurde, Halt macht. Der Wirt stand wartend unter der Haustüre und hub dann an. »Willkommen, ihr Herrn Metzgermeister, was ist euer Begehren?« Der Zunftmeister hervortretend, das Zwiegespräch fortsetzen, ließ sich also vernehmen. »Herr Kreuzwirt, im Namen des ehrsamen Handwerks stelle ich an euch die Frage, ob ihr unsere Zunft nicht wollet, in euer Haus aufnehmen.« Der Wirt: »Ja, ich mache mir die Ehre daraus, dem ehrsamen Handwerk Herberge und Aufwartung zu verschaffen. Ich bitte, tretet ein.« Auf diese Einladung verfügten sich sämtliche Festteilnehmer in das Haus und nehmen Besitz von der Wirtsstube und ihrem geräumigen Erker. Der Wirt und seine Frau Liebste aber stehen schon bereit, die Gäste geziemend zu bewillkommen. Zunftmeister: »Grüß euch Gott im Namen des ehrsamen Handwerks, Herr Kreuzwirt und Frau Kreuzwirtin.« »Wirtin, Wirt und Wirtin, Gott dank euch, ihr Herrn Metzgermeister, mit was können wir euch aufwarten, was ist noch euer Begehr?« Zunftmeister: »Wir möchten euch heute nicht nur als unsere Gastgeber ansprechen, sondern wir ersuchen euch, ob ihr nicht wollet, jetzt und in Zukunft unsere Herbergsvater und Frau Kreuzwirtin unsere Mutter sein.« Wirt: »Ja, wir machen uns eine besondere Ehre daraus, einem ehrsamen Metzgerhandwerk Herberg und Aufwartung zu verschaffen. Auch besitzen wir noch 5 Töchter, die wetteifern werden, euch in Ehren und als Brüder zu bedienen.« Zunftmeister: »Es geht aber nicht immer der guten Zeiten. Es gibt auch der bösen viele. Wollt ihr alsdann auch in Leid wie Freud, im Krieg wie im Frieden, unser Vater und die Frau Wirtin unsere Mutter sein?« Wirt: »Ja, wir werden auch zu allen Zeiten bestreben, was in meiner Kraft steht, euch als Vater zu unterstützen.« Zunftmeister: »Wir haben auch wandelnde Gesellen bei unserem Handwerk und unter ihnen solche, die nicht viel Geld im Beutel haben, folglich wenig Gewinn von ihnen zu erhoffen ist. Wollt ihr auch diese freundlich beherbergen und so auch, wenn sie kränklich wären?« Wirt: »Ja, ich werde reisende Gesellen und Kranke als Herbergsvater behandeln und die allgemeine Menschenpflicht voraus zu meiner steten Richtschnur nehmen.« Zunftmeister: »Nun wohlan denn, auf diese bereitwillige Anerbietung werden wir, gesamte Metzgermeister, euch als Herbertsvater anerkennen und euch unseren Schild und unsere Zunftlade mit Zunftbuch, Zunftzeichen in Verwahr übergeben. Dafür aber verlange ich als Zunftmeister im Namen der ganzen Meisterschaft von euch das herkömmliche, feierliche Handgelübde.« Als die abgelegt, wurde der Schild sofort in die Stube aufgesteckt und die Lade dem Herbergsvater überreicht. Dieser aber und seine Frau traktierten das ganze ehrenwerte Handwerk mit einem köstlichen, bereiteten Mahle, und weil die Wurst lang und der Wein gut war, so wurde es auch die allgemeine Fröhlichkeit. Die Musikanten machten ihre Sache so vortrefflich, dass einer um den anderen der Gäste nach Hause eilte, um Frau und Tochter herbeizuholen zum nachfolgenden fröhlichen Tanze. Hieronymus, als der Renovator des Zunftschildes, war auch zum Feste geladen worden. Und diese Ehre durfte er nicht ablehnen, so wenig sein Sinn heute für Feier und Lustbarkeit gestimmt sein mochte. Ein Brief, welchen er tags zuvor von Romulus empfangen, war die Ursache dieser Stimmung. Er habe sich jetzt entschlossen, hatte der Freund gemeldet, in Donaueschingen Normalschullehrer zu werden. Als Hauptneuigkeit aber ist zu melden, so schloss er den Brief, dass Dionys seit jenem Hochzeitsmahl der Florentiner bei jeder Gelegenheit offen den Hof macht und, wie es sich schon damals vorausgesagt, entschieden als Brautwerber auftritt. Das Mädchen selbst hat bis jetzt augenscheinlich ihrem verscharmantierten Liebhaber, wie man zu sagen pflegt, wenig Käse zum Brot gegeben. Doch viele Tropfen höhlen am Ende auch den härtesten Stein aus. Und was nicht ist, kann noch werden, zumal die Eltern der beiden die Allianz eifrigst betreiben. Und das Ende vom Lied wird sein, dass wir zwei allein zuletzt noch übrig bleiben werden. Und doch, beim Henker, was wären wir für Kerle, wenn wir genug Geld hätten? Sinnend und verstimmt saß Hieronymus im Kreuz. Es wollte bei ihm nicht verfangen, dass der Zunftmeister eigenhändig ihm vom Besten einschenkte. Die muntersten Ländler machten ihn schwermütig. Auch der Wein, welcher doch sonst des Menschen Herz erfreut, wollte heute nicht zum Frohsinn stimmen. Sein Geist war sicherlich der Gegenwart entrückt, und wenn ihn jemand gefragt hätte, ob er Sechser oder Zwölfer, Schweizer oder Markgräfler trinke, wahrlich, es wäre nicht zu sagen, er hätte nichts zu sagen gewusst. Es wollte ihm bedünken, als wäre der schönste Teil seines Lebens schon vorüber und als müsse er, Abschied nehmend, noch einmal wandeln im rosigen Lichte früherer Tage. In jenen Tälern auf die Höhen versetzt zum glimmenden Feuer, auf duftendem Weidegang oder in die Hütte des Köhlers, wo er mit der Gespielin seiner Jugend den Erzählungen des Alten gelauscht. Er glaubte, alle Blüten schon verwelkt und nur blasse Herbstzeitlose der Erinnerung an jener Stelle aufleben zu sehen. Seine Liebe kam ihm vor wie ein weggeworfener Blumenstrauß, der niemand mehr vom Boden aufzuheben mag. Dann fuhr auch wieder ein trotzender Blick aus der schwül bewölkten Atmosphäre seines Innern und ein gärender Unmut stieg ihm auf, als sollte er sich Luft machen in jugendlicher Tatkraft. Und wahrlich, noch lange hätte er simulierend dagesessen, versunken in den stillen See der Vergangenheit, hätte ihn nicht der Zunftmeister aufgerüttelt. Eben spielte die Musik den Hopper. Der Zunftmeister, längst schon die üble Laune des Gesellen bemerkend, führte diesem scherzend eine Tänzerin zu, seine eigene Schwägerin, mit Vorwürfen über das Regenwettergesicht, das er schneide, und Hieronymus, überrascht, konnte jetzt unmöglich anders als galant sein und die Schöne zum Tanze führen. Aber auch dieses Mittel schlug nur halb an. Als nach geendetem Tanz der Jüngeren an den Tisch manch lustige Liedlein sangen, wollte es der Zufall, dass einer der Vorsänger eine Weise anstimmte, die unseren Gesellen mächtig ins Herz hineingriff und in alle trüben, bereits verscheuchten Gedanken wieder zuführte. Dieses Lied, das Hieronymus einst der Freundin Florentina schön geschrieben gegeben hatte, war damals bei der Hochzeit im Felsen von ihr angestimmt worden, als der Stabhalter sie zum Singen aufgefordert. Das damalige Gespräch, ihre Aufforderung zum Tanz und ihre Einladung zum Besuch bei den ihrigen im Hof, die ganze Szene, jedes Wort, jeder Blick, sein abstoßendes Benehmen, alles trat wieder lebhaft vor seine Seele, und abermals versank er in ein dumpfes Hinbrüten. Zuweilen griff er krampfhaft nach dem Glas und leerte es rasch, als wolle er gewaltsam sich betäuben. Die Musik begann wieder, an Tänzerinnen fehlte es nicht. Entschlossen fuhr er endlich auf, wählte nicht lange und mischte sich in die Reihen, Aller Trübsinn schien von ihm gewichen, noch nie hatte Severin seinen Freund so aufgeregt und überlustig gesehen. Eine zweite Flasche stand geleert wieder vor ihnen auf dem Tisch, Hieronymus kommandierte zu einer dritten. Und als spät nach dem Chaos die Gesellschaft nach und nach verschwand, war er einer der letzten, die nach dem Hute griffen. Severin begleitete ihn bis vor das Haus des Meisters und kehrte erst in seine Wohnung zurück, nachdem er aufmerksam horchend sich überzeugt hatte, der Polterer habe Stiege und Kammertür oben richtig gefunden. Ob Hieronymus des anderen Tages mit Kopfweh erwacht sei, ist nicht zu sagen. Gewiss bleibt nur, dass, als der übernächtigte Dunst verflogen, eine peinigte Unruhe, ein veränderungssüchtiges Missbehagen den Jüngling fortwährend beherrschten. Hatte der junge Mann, der bisher ohne sich seines Verhältnisses zu dem Mädchen vollkommen bewusst zu sein, immer noch hoffnungsvoll in das farbige Nebelbild der Zukunft geschaut und jetzt erst die trockene Vernunft zu Rate gezogen? Wenn er alles recht überlegte und in Betrachtung zog, welche Kluft zwischen dem leidlich auf sich selbst angewiesenen Malergesellen und den Ansprüchen, die des Laubhäuser einziges Töchterlein zu machen, berechtigt war? Nur der ausgesprochene, entschiedenste Wille des Mädchens konnte über diese Kluft eine Brücke bauen. Ja, dann würde auch in der Seele des Jünglings jene Spannkraft erwacht sein, die sich über Berge von Hindernissen siegreich wagend hinwegsetzte. Wer vermag jedoch den geheimen Prozess zu verfolgen, welcher oft leise Anregungen in dem Herzen eines Menschen hervorruft? Genug, eine tiefe Niedergeschlagenheit hatte sich der Seele unseres Helden bemeistert, und das Spiegelbild dieser Stimmung zeichnete sich in dem Briefe an seine Mutter, wozu ein alsobald eingedrehtes Ereignis die Veranlassung gab. Florentina war eben zu Skunkeln bei Frau Anastas, als dieser Brief anlangte, sie musste ihn sogleich vorlesen. Hieronymus berichtete den Tod des Amtsrates, und zwar mit allen Nebenumständen, weil sein Herz noch voll war von den Eindrücken dieses Trauerfalles. Abwechselnd mit dem Feldwebel und den Familienmitgliedern des Verstorbenen hatte er am Krankenbette gewacht, und dies war auch in der letzten Nacht der Fall gewesen. Der sorgsame Wächter hatte bemerkt, dass der Kranke in großer Schwäche verfiel und schnell die Familie davon benachrichtigte. »Es war ein trauriger Anblick«, schrieb Hieronymus in dem Brief, »die jammernden Kinder um das Sterbebett zu sehen. Aber keine Klage und kein Weinen vermochte das teure Leben auch nur um eine Minute zu verlängern. Der Herr Rat war schon ins End gefallen. Und nach wenigen Atemzügen verschied unser im Leben gewesener bester Herr. Die Frau und die Kinder knieten alle betend um die Bettstatt und auch ich zu seinen Füßen neben dem ältesten Fräulein Helene. Diese dauert mich am meisten. Sie ist jetzt eine elternlose Waise, denn ich weiß von der Base, dass der Herr Rat selig nicht ihr rechter Vater gewesen und die Frau Rätin nicht ihre Mutter ist. Sie ist die Beste unter den Kindern und war immer so gut gegen mich. Der Verstorbene hatte wenig Vermögen hinterlassen und viele Kinder. Am Schlusse des Briefes tat er den Eltern sein Vorhaben kund, auf die Wanderschaft zu gehen. Es treibe ihn fort, schrieb er, auf die Wanderschaft hinaus, er müsse fort, auf lang, vielleicht auf immer. Die Kunst, welche er gewählt, sei eine solche, in der man gar nie auslernen könne, und wenn einer so alt werde wie Methusalem. Der Mutter hatte dieser Brief das desperate Vorhaben des Sohnes, der Heimat Valet zu sagen, hinauszuziehen, vielleicht für immer, einen unwillkürlichen Seufzer abgepresst. Florentina aber, als sie geendet und den Brief der Mutter zurückgegeben hatte, blieb schweigsam und blickte eine Zeit lang trübsinnig durch die Fensterscheiben. Dann aber steckte sie eiligst die Spindel in den glänzenden Flachswulst an der zierlich gedrechselten, bemalten und vergoldeten Kunkel, eine Arbeit des Briefstellers, und verließ früher als gewöhnlich das Haus. An dich richtete er kein einziges Wort. Dies mochten etwa ihre Gedanken sein, so wenig Mühe kostete es ihn fortzuziehen, auf lange, vielleicht auf immer, und dann dieses Fräulein, das immer so gut gegen ihn sein sollte. Dionys hatte ja auch schon von diesem Herrenkind erzählt und von den Lobsprüchen, die Hieronymus demselben bei verschiedenen Gelegenheiten gespendet haben solle. Die Liebe ist eine starke, aber auch eine zarte Pflanze. Sie überdauert die gewaltigsten Stürme, die heftigsten Ungewitter, aber ein einziger, erkältender Reif kann ihre Blüte zerstören. Zurücksetzung ist für ein empfindliches Gemüt vielleicht am schwersten zu tragen. Und so sehen wir hier zwei Herzen sich entfernen, erkälten, welche bisher nur von dem stillen, heiligen Feuer inniger Zuneigung erwärmt waren. Ein äußerer Anstoß, ein Sturm hätte dieses Feuer vielleicht zur lichten Flamme angefacht, und jetzt drohte es in sich selbst zu verglühen, weil ihm der frische Luftzug tatsächlicher Anregung fehlt. Was Hieronymus über Helenas Lage geschrieben hatte, verhält sich wirklich so, in ihrer Jugend schon sollte das gute Mädchen den vollen Ernst des Lebens lernen. Dass der Amtsrat nicht in den besten Umständen gestorben, wusste sie. Und ihr persönliches Verhältnis zur Ratsfamilie hatte sie längst geahnt, obwohl die Eltern stets bemüht waren, sie es nicht fühlen zu lassen. Aber bei dem jüngsten Trauerfall war es die Stimme der Natur, die, wenn auch unbewusst, aus der Seele der Mutter gesprochen, die sich eben doch gegen die leiblichen Kinder anders gebarte, anders ausdrückte als gegen das Pflegekind, und dass sie dieses sei, war dem guten Mädchen jetzt zur Gewissheit geworden. Mit Worten zwar ward die Verhältnisse von der Mutter nicht berührt, und begreiflich konnte es Helena nicht in den Sinn kommen, zuerst davon zu sprechen. In der Seele des angenommenen Kindes aber reifte der Entschluss, die gute, geliebte Pflegemutter so bald als immer tunlichst von der Last ihres Unterhalts zu befreien. Die Frau Amtsrätin war seit dem Hinscheiden ihres Mannes auch etwas leidend. Eines Abends saß Frau Anna Käthe bei ihr, und nachdem das Andenken des Abgeschiedenen eine Zeit lang Stoff des Gespräches gewesen, erzählte die Anna Käthe unter anderem, wie kürzlich ihre Tochter, die Verwalterin auf Wildenstein, das Verlangen geäußert habe, eine Person zu finden, welche ihr nicht nur in der Haushaltung an die Hand gehen, sondern namentlich auch die Kinder pflegen und unterrichten könne. Die Frauen hatten sich über diesen Gegenstand ausgelassen, diesen und jenen Namen genannt, ohne jedoch zu einer Einigung zu gelangen. Helena hatte schweigend zugehört. Aber als die Feldwebelsfrau geschieden, trat nach einer Pause gegenseitigen Schweigens das Mädchen vor, die im Lehnstuhl sitzende Witwe, warf sich in großer Bewegung vor den Stuhl und sprach, die Hände der Frau an ihre Lippen pressend, »Mutter, ich will nach Wildenstein gehen. Ich kann es nicht noch mehr länger über mich bringen. Jetzt, wo sich so vieles geändert hat, euch auch noch Last zu sein. Ich habe nichts als zu danken, Mutter, für alles.« Die überraschte Frau drückte das gute Kind an ihre Brust. »Helene«, sprach sie in tröstendem Ton, »beruhige dich. Es wird doch alles gut werden. Sprich mir von keiner Trennung.« Aber das Mädchen konnte sich nicht zufrieden geben. Beide Hände vor dem Gesicht lag sie auf den Knien der guten Frau. Ein Tränenstrom erleichterte ihre Brust. »Helene, fass dich. Du hast ja deinen Eltern die Ursache zur Beschwerde gegeben.« »Ich habe ein heiliges Gelübde getan«, sprach Helena feierlich. »Der Himmel ist mein Zeuge. Lass mich gewähren, Mutter. Versuch es nicht, mich abwendig zu machen. Es ist mein Gedanke Tag und Nacht. Josepha, so heißt die zweite Tochter der Amtsrätin, Josepha ist erwachsen, sie kann allein alles versehen. Oh, ich weiß, dass ich ohne euch allein gestanden hätte in dieser Welt.« »Helena«, erwiderte die Rätin begütigend, aber wie ein Tone, der ihr Nachgeben bekundete. »Ich weiß, was du sagen willst. Es sind heilige übernommene Pflichten, dazu die Liebe einer Mutter, die dich an mich fesseln. Glaube mir, auch ferner noch wird für dich gesorgt werden. Vertraue deiner Mutter.« So schien denn ein ernstes Geschick unsere bisherigen Freunde auseinanderzubringen und lange Trennung, vielleicht auf immer, gewohnten, liebgewordenen Verhältnisse ein Ende machen zu wollen.